Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Ich hatte letztens eine halbe Stunde Zeit mit dem neuen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, um über vieles zu reden. Auch über die neue Erinnerungspolitik der Bundesregierung, aber auch über eine Frage wie: Waren eigentlich alle Vertreter des Bauhauses damals wirklich im Widerstand gegen die Nazis? Diese Frage hat, oder zumindest so wie er sie beantwortet hat, hat ein paar Kontroversen ausgelöst. Und wir wollen genauer wissen, welche Debatte da geführt wird. Unter anderem auch in Thüringen, also da, wo das Bauhaus gegründet wurde. Außerdem fragen wir, was Thailand und Kambodscha kulturell trennt und was die beiden vereint. Angesichts des blutigen Konflikts, der jetzt beigelegt werden soll. Dann besuchen wir eine Ärztin, die zur Künstlerin geworden ist. Wir hören Unbekanntes von einem legendären Musiker. Und wir starten eine neue Serie über die Klimakrise und die Kunst. Wolfram Weimer, der neue Kulturstaatsminister. Letztens hatte ich die Gelegenheit, eine halbe Stunde lang ausführlich ihn auszufragen, zum Beispiel zur Macht von US-Medienkonzernen, zum Kampf gegen Antisemitismus, zu seinem Verhältnis zu Friedrich Merz, aber auch zur neuen Erinnerungspolitik der Bundesregierung im Interview der Woche, Hörempfehlung in unserer DLF-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wie das so ist mit Politikerinterviews, sie lösen Kontroversen aus. Zum einen wegen seiner erinnerungspolitischen Aussage, die einige Kritiker als Relativierung der deutschen Kolonialzeit ansehen. Und zum anderen wegen seiner Aussage zum Bauhaus. Ich hatte ihn da auf die AfD angesprochen, auf die Debatte um ein mögliches Verbot, das er ablehnt. Aber in diesem Zusammenhang sprach er auch davon, dass er den Kulturkampf gegen die AfD aufnehmen will.
Die AfD macht Wahlkampf gegen das Bauhaus. Und zwar in direkter Tradition der NSDAP. Und wir erinnern uns dran, die Bauhausler wurden von den Nazis verfolgt. Die wurden eingekerkert, gefoltert, zum Teil umgebracht. Gropius musste ins Exil. Und diesen Wahlkampf führen sie in Sachsen-Anhalt, der Heimat des Bauhauses. Und da stelle ich mich fundamental dagegen, weil das Bauhaus natürlich eine ganz große kulturelle Leistung unserer Architekten und Designer des 20. Jahrhunderts war. Wenn Sie heute in Singapur oder in New York das Wort Bauhaus fallen lassen, dann bekommen die Leute leuchtende Augen. Das ist eine, auch aus patriotischer Sicht können wir sagen, darauf können wir stolz sein, auf das Bauhaus. Und deswegen verteidige ich das Bauhaus auch. Und diese Themen, die Sie da adressieren, nicht nur um sie zu demaskieren, sondern auch, weil es um diese Themen eigentlich geht. Wir lassen uns zum Beispiel das Hambacher Schloss, also Orte der Demokratie, die die AfD besetzen will, oder die Deutschlandfahne. Die laufen ja permanent mit Deutschlandfahnen rum, weil sie glauben, die gehört ihnen. Die gehört ihnen aber nicht.
Wolfram Weimer, der Kulturstaatsminister, im Interview der Woche hier bei uns. Henry Bernhard, unser Thüringen-Korrespondent, also dort, wo das Bauhaus vor über 100 Jahren gegründet wurde, mit ihm bin ich jetzt verbunden. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und bemerkenswerterweise gibt es Widerspruch gegen seine Äußerungen, gerade zum Bauhaus. Was genau wird er kritisiert?
Ja, ich habe mit Anke Blüm gesprochen. Das ist eine Bauhaus-Spezialistin und Kuratorin der brillanten Ausstellung Bauhaus und Nationalsozialismus im letzten Jahr in Weimar und habe sie konfrontiert mit dieser Aussage von Weimar, dass die Bauhäusler von den Nazis verfolgt, eingekerkert, gefoltert und umgebracht wurden. Und sie sagte dazu Folgendes:
Niemand im Nationalsozialismus wurde nur deswegen verfolgt, weil er aus dem Bauhaus kam, weil er im Bauhaus studiert hatte. Wer verfolgt wurde, hatte einen jüdischen Hintergrund, war politisch aufgefallen als Linker, als Kommunist oder aufgrund der sexuellen Orientierung. Aber wir können nicht nachweisen, dass jemand nur wegen seiner Bauhaus-Vergangenheit verfolgt wurde.
Das war also die Bauhaus-Spezialistin Anke Blüm. Weimars Aussage stimmt so also nicht, wie er sie getätigt hat. Richtig ist, die Nazis haben dem Bauhaus Geld und damit Existenzmöglichkeiten entzogen in Weimar, in Dessau und dann zum Schluss in Berlin. Richtig ist, vieles, was im Bauhaus entstand, galt als entartet in den Augen der Nazis. Von solcher Kunst konnte man ab 1933 nicht mehr leben, sie nicht mehr ausstellen. Und wer halt Künstler war und solche Kunst machte, der musste entweder aufhören, sich umstellen oder gehen ins Exil. Richtig ist, wer Jude war, wer schwul war, wer sich politisch links betätigte, war gefährdet, wurde verfolgt. Einige wurden ermordet. 24 ermordete Juden, die am Bauhaus studiert haben, sprechen eine deutliche Sprache. Aber keiner wurde, nach heutiger Erkenntnis der Experten, verfolgt, weil er am Bauhaus war.
Was waren denn das für Biografien nach 1933, wenn man auf die Bauhäusler schaut?
Es ist ein Spiegelbild des deutschen Volkes. Man hatte, wenn man eben nicht zu diesen gefährdeten Gruppen gehörte, die Wahl, entweder Anpassung oder innere Emigration oder richtige Emigration. Von den 1.400 gezählten Bauhäusern sind etwa 900 in Deutschland geblieben und dann halt etwa 500 gegangen. Manche sind verstummt, die meisten haben sich angepasst. Sie haben dann möglicherweise völkische Kunst gemacht, Hitlerbüsten. Andere sind bei der Moderne geblieben, für die Nazis. Auch das ging, zum Beispiel der Werbegrafiker Herbert Bayer war ein Bauhausschüler und später auch Lehrer. Der stand mit seiner enormen Begabung für eine elegante Moderne, hat Zeitschriften, Plakate im Nationalsozialismus gestaltet. Ein Liebling von Joseph Goebbels, ist später aber auch wegen seiner jüdischen Frau in die USA emigriert. Manche, die in der Ausstellung Entartete Kunst gezeigt wurden, stellten parallel in der NS-treuen großen deutschen Kunstausstellung in München aus. Also da gibt es eine sehr große Bandbreite und da sehen wir schon wieder, auch im Bauhaus war eben alles vorhanden.
Was steckt dann womöglich hinter der Aussage des Kulturstaatsministers?
Na, er sprach ja über die Ressentiments der AfD gegenüber dem Bauhaus. Die sind ja wirklich sehr greifbar in NSDAP-Tradition. Dem wollte Weimar entgegnen, aber offensichtlich nicht ganz mit den richtigen Argumenten. Aber es gab eben nach 1945 vor allem in Westdeutschland den Mythos Bauhaus. Das waren die Guten, die Linken, die Sauberen, die Unschuldigen, die Verfolgten. Und man wollte auf etwas stolz sein können, was der Welt offensichtlich gefiel. Und damit konnten auch die Bauhäusler gut leben, die im Nationalsozialismus eben Adlerköpfe, Schwerträger, Bogenschütze und Hitlerköpfe in Bronze gegossen haben und plötzlich zu den Verfolgten zählten, also zu den Guten. Und die Legende verfing so gut, dass auch der Kulturstaatsminister noch an sie zu glauben scheint.
Ja, entschuldige, dass ich einhake, weil da geht es auch nochmal um ein weiteres Thema generell, nämlich Erinnerungskultur. In diesem Kontext bewegt sich das ja auch alles, Umgang auch mit der Nazi-Zeit, aber eben auch mit anderen Bereichen der deutschen Geschichte, Kolonialismus, DDR-Zeit. Auch darauf habe ich ihn angesprochen und da wird ja auch eine Debatte über das mögliche Gedenkstättenkonzept der Bundesregierung geführt. Das ist ja unter Claudia Roth gescheitert. Er will das anpacken. Auch da gibt es Debatten. Hören wir mal rein, was er zu diesem Thema gesagt hat.
Es geht erst einmal darum, dass wir die Dinge nicht verwischen, dass wir keine Relativitäten schaffen, dass wir etwas nicht verharmlosen, was war. Es gehört halt zur Integrität unserer Republik, dass der Holocaust in seiner Singularität gesehen wird und dass man nicht sagt, ja gut, es gab den Holocaust, aber es gab ja auch koloniale Verbrechen. Das soll nicht sein und deswegen ist auch das Erinnerungskonzept der alten Regierung so gescheitert, weil man da eben Kolonialismus und das andere Gedenken halt in eins geschrieben hat. Das werde ich ändern, also ich werde das Konzept umschreiben und werde das in diesem Herbst auch vorlegen und da auch zurückkehren zu dieser vollkommen klaren Haltung, was unsere Erinnerungskultur anbetrifft.
Und genau an diesen Aussagen gibt es Kritik von grünen Bundestagsabgeordneten, aber auch von Historikern. Was ist da zu hören?
Na, die grüne Bundestagsabgeordnete Awe Tesfaye-Jesus sagt, wer Erinnerungspolitik gegeneinander ausspielt, spaltet, statt zu erinnern, die Singularität der Shoah sei unbestritten, aber sie dürfe eben kein Vorwand sein, um andere historische Unrechtserfahrungen aus dem kollektiven Gedächtnis zu drängen. Sie fordert eine Auseinandersetzung mit der ganzen deutschen Geschichte und auch der Historiker Jürgen Zimmerer von der Uni Hamburg widerspricht Weimar. Er sagt, er spricht von dem konservativen Kulturkampf, den Weimar führt, in dem die Regierung von oben dekretiert, statt von der erinnerungspolitischen Basis aus, um Konsens zu werben, ganz so, als hätten wir schon ein Wahrheitsministerium und erfordert eine breite Debatte aller Beteiligten und es gäbe keine Opfer erster und zweiter Klasse. Das sei einfach nicht möglich in einer modernen Erinnerungskultur. Und in diesem Spannungsfeld wird sich nun Kulturstaatsminister Weimar weiter bewegen müssen.
Wir werden es weiter beobachten und haben hier schon mal gesprochen über die Kontroversen, die dieses Interview mit Wolfram Weimar, dem Kulturstaatsminister, auch ausgelöst haben. Das ganze Interview, wie gesagt, in der DLF-App und überall, wo es Podcasts gibt, natürlich auch unter deutschlandfunkkultur.de. Henry Bernhard, unser Thüringen-Korrespondent. Vielen Dank. Und Hoffnung auf Frieden gibt es, zumindest Hoffnung, im Grenzgebiet zwischen Thailand und Kambodscha. Eine Waffenruhe soll jetzt gelten, wo Kämpfe mit Dutzenden Toten und Zehntausenden Geflüchteten zu beklagen waren. Es geht auch um kulturelle Fragen, um einen Tempel, Prasat Prea Vea. Das wäre zumindest eine mögliche Aussprache, die ich jetzt einfach mal versuche. Und um koloniale Grenzziehungen und um Sprache. Aurel Croissant ist Politikwissenschaftler an der Uni Heidelberg. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Grüß
Sie. Wir fragen uns in Deutschland natürlich auch zunächst einmal, gerade hier im Radio, wie wir eigentlich diesen Tempel aussprechen, der da offenbar ein Streitpunkt ist. Also, wie sprechen wir ihn aus?
Das kommt darauf an, ob Sie die kambodschanische oder thailändische Aussprache wählen. Auf kambodschanisch würde man Prasat Prea Vea sagen, auf Thai Prasat Prea Vea Ham.
Und damit sind wir schon mittendrin vielleicht auch in einem kulturellen Konflikt, wie man diesen Tempel bezeichnet. Wie sollten wir denn zum Beispiel als deutsche Medien ihn bezeichnen? Wie sollten wir ihn aussprechen?
Es gibt einen Schiedsspruch aus dem Jahre 1962 des Internationalen Gerichtshofs, der der Rechtsauffassung der kambodschanischen Seite Recht gegeben hat. Und nach diesem Schiedsspruch gehört der Tempel zu Kambodscha. Man müsste also Prasat Preh Vihar sagen. Allerdings hat die thailändische Seite diesen Schiedsspruch nie anerkannt.
Und in Teilen Thailands, gerade die es betrifft, wird ja auch kambodschanisch gesprochen, oder?
Ja, das ist vollkommen richtig. Die Gegend, in der es zu Kampfhandlungen zwischen den königlichen Streitkräften Thailands und den königlichen Streitkräften Kambodschas gekommen ist, beide sind Monarchien, diese Gegend ist der sogenannte Isan und im Isan leben auf beiden Seiten der kambodschanisch-thailändischen Grenze Bevölkerungen, deren Muttersprache kambodschanisch Khmer ist. Auch auf der thailändischen Seite ist das so. Und wenn wir weiter nach Norden gehen, zur laotischen Grenze, dann finden wir auf der thailändischen Seite viele Lao sprechende Bevölkerungen. Also wir haben es hier durchaus mit einem multilingualen Gebiet zu tun.
Sind die Menschen sich näher mit ihrer Kultur, als es die Grenze vielleicht sagt?
Ja, das auf alle Fälle. Wobei man auch nicht jetzt die Auffassung vertreten sollte, dass auf der thailändischen Seite eine kambodschanische Diaspora lebt, die sich politisch Kambodscha zugehörig fühlt. Vielmehr haben wir es hier mit einem Gebiet zu tun, das seit vielen hundert Jahren immer wieder wechselten Oberherrschaften unterlag. Zunächst war die kambodschanische Seite, Angkor Wat, das kambodschanische Königtum, die überlegene Seite, dann ab dem 18. Jahrhundert zunehmend die thailändische Seite, sodass dieses Gebiet immer wieder entweder unter thailändischer oder unter kambodschanischer Oberherrschaft stand und die Bevölkerung dort lange Zeit auch sich nicht als Untertanen Siams oder Untertanen Kambodschas gesehen haben, denn in einer südostasiatischen Konzeption von Herrschaft kann ein Gebiet durchaus mehrere Lehnsherren oder Oberherren haben. Also diese Vorstellung, die wir aus dem Westen kennen, dass ein Gebiet klar territorial abgegrenzt ist und die dort lebende Bevölkerung dann eindeutig einem oder einem anderen Staat zugeordnet werden kann, das ist für Südostasien eine sehr neue Konzeption, die eigentlich erst mit den westlichen Kolonialmächten, also in dieser Gegend vor allem Großbritannien und Frankreich, Einzug gehalten hat.
Aber auch Frankreich war ja Kolonialmacht in der Region. Welche Rolle spielte Frankreich oder spielt heute noch Frankreich?
Also für diesen Konflikt ist die französische Kolonialzeit ganz besonders bedeutend, denn der aktuelle Grenzverlauf geht zurück auf eine Reihe von französisch-siamesischen Verträgen aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, in denen im Grunde auf französischen Druck hin die thailändische Seite einen bestimmten Grenzverlauf akzeptieren musste. Und Kambodscha war ja im Rahmen des französischen Indochina eines von drei Protektoraten, die gemeinsam Indochina ausgemacht haben, Vietnam, Laos und Kambodscha.
Heißt das denn, dass die Kolonialmächte dort auch den Ursprung eines Konflikts gelegt haben?
Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass der Ursprung des Konfliktes dort verortet ist. Die Konflikte zwischen dem siamesischen Hof und dem kambodschanischen Hof, die gehen in die vorkoloniale Zeit zurück. Aber die Strittigkeit des Grenzverlaufs, das ist der unmittelbare Auslöser dieses Konfliktes natürlich oder der Eskalation des Konfliktes, das geht tatsächlich in die Kolonialzeit zurück, wobei es wichtig ist, den Zuhörern auch zu vermitteln, dass Siam selbst, also das heutige Thailand, nie kolonial beherrscht wurde. Also Siam ist einer der ganz wenigen Länder außerhalb der westlichen Welt, die formal nie Kolonie waren.
Was hat es denn mit diesem Tempel, um nochmal zurückzukommen auf den Tempel, über den wir zu Beginn gesprochen haben, wo es ja auch die Frage ist, ob man es eben kambodschanisch oder auf Thai ausspricht. Was hat das mit diesem Tempel auf sich? Der ist ja Weltkulturerbe. Welche Bedeutung hat er in der Region?
Ja, dieser Tempel hat in der Region und auch insbesondere für die kambodschanische Seite eine sehr hohe Bedeutung. Die Ursprünge gehen zurück in das 10. Jahrhundert, von einem kambodschanischen König damals erbaut worden. Und dieser Tempel ist einer der bekannteren Tempel, die auch lange Zeit weitergepflegt wurden. Traditionell war es im kambodschanischen Königtum so, dass Tempelanlagen nach dem Tode des Königs, der sie hat aufbauen lassen, dann aufgegeben wurden. So war es mit diesem Tempel nicht. Und der Tempel liegt in einem der strittigen Abschnitte der gemeinsamen Grenze und lange Zeit schien dieser Tempel eigentlich wenig konfliktträchtig zu sein, bis dann im letzten Jahrzehnt, Ende der 2000er Jahre, 2007, 2008, die kambodschanische Regierung bei der UNESCO beantragt hat, dass dieser Tempel zu einem Weltkulturerbe erklärt wird. Das hat UNESCO auch gemacht, aber UNESCO hat ihn zu einem kambodschanischen Weltkulturerbe erklärt und nicht zu einem thailändischen Weltkulturerbe, was auf thailändischer Seite dann zu großer Verbitterung und auch zu großem Aufschrei geführt hat.
Das heißt, die UNESCO ist hervorgeprescht und hätte sich vielleicht abstimmen sollen, um Konflikte zu vermeiden?
Ja, nun, es war sicherlich nicht ganz glücklich, dass die UNESCO dem Anliegen, dem Antrag Kambodschas dann in der Form zugestimmt hat. Aber man muss auch klar sagen, die erneute Eskalation in diesem Jahr, wie bereits die militärische Eskalation der Auseinandersetzung um den Tempel vor ungefähr 15 Jahren, 2010, 2011, das hat weniger mit den historischen Gründen und dem historischen Hintergrund dieser Anlage zu tun, auch nicht so viel mit der Kolonialzeit. Es hat sehr viel mit der aktuellen Innenpolitik in beiden Ländern zu tun. Also in beiden Ländern gibt es Akteure, die diesen Konflikt bewusst instrumentalisieren.
Wer ist das?
Nun, das ist auf der kambodschanischen Seite ganz eindeutig Hun Sen, der starke Mann des Landes, Premierminister von 1985 bis letztes Jahr und Vater des aktuellen Premierministers Hun Manet. Offensichtlich hat Hun Sen diesen Konflikt als eine Möglichkeit entdeckt oder erkannt, um nationalistische Legitimation für seinen Sohn zu generieren. Auf thailändischer Seite haben wir es momentan mit einer Regierungskrise zu tun, in der die eigentliche Regierungschefin suspendiert wurde vom Verfassungsgericht. Bei ihr handelt es sich um die Tochter des kontroversen Politikers und Unternehmers Thaksin Shinawat, der in Teilen der thailändischen Gesellschaft und insbesondere auch in Staat und Militär über sehr große Kritiker verfügt, also sehr großen Widerstand vergegenwärtigt. Und man sieht in der aktuellen Auseinandersetzung durchaus, dass ein Teil der Thaksin Shinawat und seiner Tochter gegenüber kritisch eingestellten Eliten diesen Konflikt schüren, um dadurch die Shinawat-Familie politisch zu diskreditieren.
Ab Dienstag soll ja eine Waffenruhe gelten. Mal sehen, ob die eingehalten wird zwischen beiden Ländern auf Vermittlung von China und den USA. Halten Sie das für realistisch, dass der Frieden einkehrt?
Ja, ich denke zumindest, ist es realistisch, eine Deeskalation der aktuellen Auseinandersetzung zu erwarten. Ob die Waffenruhe, die jetzt heute Nacht in Kraft treten soll, um 12 Uhr Ortszeit, ob die dann hält, wird man sehen. Aber ich denke, es ist eine realistische Erwartung, dass der Konflikt in den nächsten Tagen wieder abebben wird. Aber gelöst wird der Konflikt dadurch natürlich nicht.
Sagt Aurel Croissant, der Politikwissenschaftler, über die kulturellen Hintergründe auch des Konflikts zwischen Thailand und Kambodscha, aber auch den innenpolitischen Dimensionen, die wir dort auch beobachten können. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, ganz herzlichen Dank. Auf Wiederhören.
Lassen Sie mich durch. Ich mache Kultur. Ärzte und die Künste.
Sabine Baumann zum Beispiel im Saarland, ihr reicht das Ärztinnen-Dasein einfach nicht. Und Anke Schäfer hat sie für uns getroffen.
Sabine Baumann hat mit Acrylfarbe ein Bild gemalt von einem weißen Kittel, der voller Farbe, bunt verschmiert ist.
Das ist mein Arztkittel. Ich kann Ihnen auch einen zeigen. Moment, ich bin gleich da.
Sie verlässt den Wohnzimmer-Wintergarten in ihrem Haus in Homburg, den sie auch als Atelier nutzt, und kommt einen Moment später in diesem Kittel, der auch auf dem Bild ist, wieder zurück.
Das ziehe ich an und dann kann ich hier die Hände abputzen und die Pinsel abputzen, ohne dass ich Rücksicht auf Kleider nehmen muss.
Sabine Baumann war Ärztin für rehabilitative und physikalische Medizin, hat 12 Jahre in einer Reha-Klinik gearbeitet, dann etwa 20 Jahre beim Arbeitsamt, wo sie Gutachten schrieb. Jetzt ist sie 66 und im Ruhestand. Ihr abgelegter Arztkittel ist heute der perfekte Malerkittel.
Weil er schützt, das soll er ja auch im Berufsleben, er soll ja auch schützen vor Verschmutzungen und den nächsten Patienten dann auch wieder, wenn ich den Kittel wechsle, dass ich nichts weiter trage. Und der ist so, dass er eben alles abschließt. Eine schöne Baumwolle, die ich notfalls kochen kann. Das heißt, er ist perfekt.
Im Esszimmer und im Wintergarten stehen Sabine Baumanns große Leinwände. Jahrzehnte dachte sie, nicht malen zu können. Dann geriet sie mit 50 in eine Lebenskrise. bekam als erklärter Kopfmensch Kunsttherapie verordnet. Sie nahm den Pinsel, malte und wurde von der Therapeutin angesprochen.
Darf ich Sie mal was fragen? Machen Sie das beruflich? Da habe ich gesagt, ich kann überhaupt nicht malen. Da hat sie gesagt, das stimmt doch nicht.
Dann kam die verlorene Erinnerung, dass sie als Kind sehr viel und sehr gut gemalt hat. Heute sagt sie, Malen könne heilende Kraft haben.
Zunächst habe ich gemalt für mich. Das war heilsam für mich zu malen.
Dann aber begann sie auch für andere Menschen zu malen. Seit 10 Jahren ist sie Teil einer Gruppe um den Mannheimer Künstler Konstantin Voigt, der in seiner Malfabrik ein Atelier zur Verfügung stellt. Baumann hat gerade teilgenommen an einer Gruppenausstellung. Sie ist mit ihren Werken immer wieder auch vertreten in der Galerie Beck in Homburg. Ihre farbenfrohen, oft lebensgroßen Porträts zeigen manchmal auch Familienangehörige, Menschen ganz nah. Dabei spielt sie mit Konventionen, hinterfragt in ihren aktuellen Arbeiten Konzepte von Schönheit. Als sie noch 8 Stunden am Tag Gutachten geschrieben hat, konnte sie nicht malen.
Ich habe das versucht, aber das ging nicht. Das ist ein anderer Raum.
Es fehlte ihr die Muße nach dem langen Arbeitstag, obwohl sie zwischen ihrem Sein als Ärztin und als Malerin viele Parallelen sieht, zum Beispiel:
Es ist sicher so, dass Heilkunst auch eine Kunst ist. Also 90% ist einfach Studium, Wissen, Erfahrung. Aber dann gibt es auch diese Begabung, diese Intuition. Das ist auch ganz wichtig, sich darauf einzulassen. Das ist auch das, was nur ich bringen kann oder was jeder Arzt für sich bringt von seiner Art her. Und das geht dann auch in die Kunst.
Als Ärztin für Reha-Medizin musste sie oft ihre Intuition spielen lassen, um herauszufinden, woher bestimmte Symptome kamen. Sie musste Therapien vorschlagen, sich also ziemlich gut einfühlen in andere Menschen.
Das kann ich sehr gut. Das ist sicherlich auch eine Kunst, eine Begabung. Also ich male sehr gern mit Musik, mit klassischer Musik. Bach, Vivaldi, das fließt dann alles. Dann bin ich eigentlich nur noch Gefühl.
Für die Ärztin war diese Gabe des Sich-Hineinversetzens manchmal problematisch, wenn sie nämlich zu sehr mit ihren Patienten fühlte und sich zu sehr für sie einsetzte. Die Kollegen sagten dann, sie würde übertreiben. Jetzt kann sie diese Gabe in ihre künstlerische Arbeit einfließen lassen, zum Beispiel in die Porträts. Zum Abschluss des Gesprächs schlägt sie noch eine Mappe mit Aquarellen auf.
Das ist ein Fest, das ist ein Farbfest.
Es sind Aquarelle vom Universum, Spiralnebel und Sterne. Diese Arbeiten wird der Homburger Galerist Beck, der auch Verleger ist, anlässlich der Buchmesse in Frankfurt zeigen. Sabine Baumann zieht den bunten Arztkittel wieder aus. Sie sagt, sie hat noch viel vor und orientiert sich dabei ganz an den Großen der Kunst.
Also ich habe mal gelesen, dass Tizian mit 90 gesagt hat, jetzt, wo es endlich kann, jetzt wird er bald sterben.
Gut, dass Sabine Baumann noch lange nicht 90 ist.
Anke Schäfer über Sabine Baumann, Ärztin und Künstlerin im Saarland. Gestorben als Rechtsextremer und Holocaust-Leugner, bekannt geworden als Linksextremer und RAF-Mitbegründer. Das war Horst Mahler. Wolfgang Krauser als Historiker und einer der besten Kenner der Geschichte des Linksextremismus in Deutschland. Wir haben ihn heute nach Horst Mahler befragt.
Er ist nicht einfach sozusagen ein Vertreter der ersten Generation gewesen, sondern er ist der maßgebliche Begründer dieser ersten Generation gewesen. Bei ihm liefen die Fäden zusammen. Er war zum Beispiel derjenige, der nach Rom geflogen ist, Anfang 1970, um dort Andreas Bade und Gudrun Enslin dazu zu überreden, wieder nach West-Berlin zurückzukehren. Er hat das eigentlich zustande gebracht. Und das war natürlich überraschend, dass jemand, der weiterhin zu der Zeit ja als Rechtsanwalt arbeitete, in einer Anwaltskanzlei, in der auch Christian Ströbele vertreten war und Klaus Eschen, also im sozialistischen Anwaltskollektiv, dass so jemand dann auch diesen Sprung in den Untergrund gemacht hat. Und der war davon völlig überzeugt. Und wir wissen inzwischen auch und können das klarer sehen, hat zum Beispiel 1972 eine Erklärung für den Überfall des Schwarzen Septembers während der Olympischen Sommerspiele in München auf die israelische Olympiamannschaft verteidigt und war da schon sehr stark anti-israelisch bis hin antisemitisch eingestellt.
Wolfgang Krauser, der Historiker über Horst Mahler, den Links-Terroristen in einem Teil seines Lebens und den Rechtsextremen im zweiten Teil seines Lebens. Mehr über ihn und die Reflexion über seine Biografie in unserer DLF-App.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
George Lucas ist als Schöpfer der Star-Wars-Filme bekannt. Jetzt will er mit 81 Jahren ein Museum gründen. Das gab Lucas auf der weltgrößten Comicmesse Comic-Con in San Diego bekannt. Das Lucas Museum of Narrative Art soll 2026 in Los Angeles eröffnen. Er habe seit seiner Studienzeit etwa 40.000 Kunstwerke gesammelt. Darunter Comics, die er sich damals schon leisten konnte, wird Lucas von US-Medien zitiert. Das Museum würde er als eine Art Tempel für die Kunst des Volkes sehen. Der Kern der Kunstsammlung stammt aus Lucas Privatbesitz. Dazu gehören neben vielen Filmkunstobjekten auch Gemälde von Frida Kahlo, Diego Rivera und bekannten US-amerikanischen Künstlern. Lucas will die Bau- und Betriebskosten von mehr als $1 Milliarde aus eigener Tasche finanzieren. In Südkorea gibt es zum ersten Mal eine K-Pop-Band mit Überläufern aus Nordkorea, Universe. Ihre Mitglieder Juk und Suk sind in der Diktatur Nordkoreas aufgewachsen, als Teenager aber dann nach Südkorea geflüchtet. Hier haben sie eine K-Pop-Ausbildung genossen und verarbeiten ihre Erfahrungen jetzt in ihren Songs. Entdeckt wurden die beiden von der Produzentin Michelle Cho.
Ich fand es faszinierend, nachdem ich die beiden gecastet habe, nordkoreanische Überläufer zu haben, die sich im K-Pop ausprobieren. Wer liebt denn nicht die Geschichte von jemandem, der aus bescheidenen Verhältnissen kommt und seine Träume verfolgt?
Die Musikproduzentin Michelle Cho. Neben den beiden Nordkoreanern gehören auch ein Japaner und zwei US-Amerikaner zur Band. Die Band Universe hat es sich zum Ziel gesetzt, für ihre Musik und ihre Botschaft der Hoffnung und Vielfalt bekannt zu werden, anstatt nur für ihre ungewöhnliche Herkunft. Herbert Brandl galt als einer der wichtigsten österreichischen Künstler der Gegenwart. Jetzt ist er im Alter von 66 Jahren gestorben. Bekannt wurde er Anfang der 1980er Jahre als Teil der sogenannten Neuen Wilden, die sich als Gegenentwurf zum klassischen Kunstbetrieb verstanden. Sein Werk war geprägt von großformatigen Landschaftsbildern mit intensiven Farben. Im Laufe seiner Karriere stellte er auf der Documenta in Kassel aus und bespielte den österreichischen Pavillon auf der Biennale. Seit 2004 war er Professor an der Kunstakademie Düsseldorf.
Christiane Guth mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank.
Kultur und Klima. Über das Umdenken in Architektur, Theater, Kunst und Gesellschaft.
Willkommen zu dieser neuen Serie. Und die beginnen wir mit einer Frau, die sich ausführlich mit diesem Thema befasst hat in einem Buch, nämlich Klima, eine Wahrnehmungsgeschichte, die Wiener Kultur Wissenschaftlerin Eva Horn. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das ist ja in großen Teilen Europas ein ziemlich verregneter Sommer. Gerade hier in Deutschland spürt man das ganz besonders. Und es gibt ja so einen alten Mythos vom warmen, sonnigen, trockenen Sommer. Das ist ja so ein bisschen auch ein Mythos aus der Kindheit, den man gerne erleben möchte. Und zwar unabhängig von Fragen nach dem Klimawandel. Können Sie das verstehen, dass ein Regen ärgert?
Naja, natürlich. Ich habe immer im August Geburtstag und man denkt immer, das ist ein absolut sicheres Datum, um ein Picknick zu machen. Und in Deutschland ist das einfach nicht so. Oder ich lebe in Österreich, also in Mitteleuropa können wir einfach nicht sagen, das Wetter ist immer vorhersehbar und immer stabil. Und natürlich ärgert einen das. Und ehrlich gesagt finde ich das auch gar nicht schlecht, wenn man das Wetter nicht einfach ignoriert, sondern sagt, okay, das Wetter ist jetzt da. Und sich sagt, was macht das denn jetzt mit meinen Plänen oder mit meinem Gefühl? Heute der Tag in Wien ist so grau, dass ich eigentlich schon das Gefühl habe, im Herbst zu sein. Das ist ein seltsames Gefühl, noch Ende Juli.
Und das ist doch auch schwierig für uns, sich da anzupassen und zu sagen eventuell, naja, aber für die Natur ist es doch gut, dieser Regen. Man möchte doch auch Sonne, man möchte abends Trockenheit und Wärme, draußen sitzen mit Freunden im Park, vor dem Café, oder?
Ja, andererseits muss man sich auch klar machen, dass diese Stereotypen, immer die weiße Weihnacht, der kalte, schneereiche Winter, der strahlende Sommer, der blühende Frühling und der goldene Herbst, das sind Stereotypen, die sehr stark auch von der Literatur und von der Malerei eigentlich hergestellt worden sind. Das sind ideale Jahreszeiten, an denen wir dann jeden Regentag im Sommer messen und sagen, ja, aber eigentlich sollte der doch. Zunächst mal muss ich als Besitzerin eines kleinen Gartens sagen, ja, das ist eigentlich auch sehr gut. Das ist wahnsinnig gut. Die Meteorologen hatten diesen Sommer als extrem trocken vorhergesagt. Und dass das nicht so kommt, ist eigentlich ein Glück.
Gleichzeitig natürlich auch zu viel Regen, zu viel heftiger Regen in kürzester Zeit auf kleinster Fläche.
Ja.
Ein Zeichen für die Klimakrise und auch ein Problem wieder, ne?
All das sind Dinge, die mit dem Klimawandel häufiger und wahrscheinlicher werden. Aber zu sagen, dieser heutige Tag ist ganz klar dem Klimawandel zuzuschreiben, das ist ein Missverständnis dessen, worum es geht beim Klimawandel.
Worum geht's denn da?
Es geht grundsätzlich um sich ändernde Umweltbedingungen, also sozusagen Grundlinien, Baselines, die ganz viel zum Beispiel mit Wasserzyklen zu tun haben, also wie viel Wasser fällt und welche Pflanzen können in einer bestimmten Region noch wachsen, wenn die Temperaturen sich grundsätzlich verändert, wenn der Niederschlag sich grundsätzlich verändert und so weiter. Welche Spezies gedeihen noch, welche Spezies migrieren? Das ist Klimawandel. Das ist sozusagen ein sehr viel komplexeres Problem als die Frage nach, warum regnet es jetzt Ende Juli?
Gut, man kann, glaube ich, nicht immer jeden komplexen Zusammenhang sich vergegenwärtigen, wenn man über bestimmte Themen spricht. Also gibt es so eine ursinnliche Wahrnehmung. Und das beschäftigt Sie ja eben auch, diese Wahrnehmungsgeschichte des Klimas. Und das Wetter ist nun mal eines der Themen, über das man eigentlich fast immer reden kann, mit jedem reden kann. Ne? Wie sollte man denn über das Wetter reden, ohne den Klimawandel zu vernachlässigen?
Man kann sich zunächst mal klar machen, was es eigentlich heißt, im Wetter zu sein oder im Klima zu sein. Eine Art und Weise, Klimawandel wirklich wahrzunehmen, ist die Phänologie. Und das machen Gärtner intuitiv. Die gucken, wann blüht was? Wann taucht welcher Vogel auf? Und wenn man sich das anschaut, und zwar über ein paar Jahre, dann kann man sehr schön sehen, dass zum Beispiel die Forsythienblüte in den letzten 30 Jahren einen Monat nach vorn gegangen ist. Das sind Momente, wo man wirklich sagen kann, hier ist Klima und nicht einfach nur Witterung. Witterung ist ja eigentlich auch ein Zeitempfinden. Also in vielen europäischen Sprachen ist das Wort für Zeit und das Wort für Wetter das gleiche wie in Spanisch, Französisch. Und die Frage ist, wie empfinde ich es, in dieser Zeit zu sein? Was bedeutet es für mich, mich im Juli schon so ein bisschen wie im Herbst zu fühlen? Was bedeutet das für meine Witterungserwartungen, für meine Ferienpläne, für meine Stimmung und so weiter? Und insofern, sich darüber auszutauschen, finde ich gar nicht so trivial.
Gut, Sie sind keine Psychologin, Sie sind Kulturwissenschaftlerin, aber wie geht man damit stimmungstechnisch um? Wir wissen es ja, das ist ja nun auch tatsächlich nachgewiesen in vielen Studien, dass viele Menschen wetterfühlig sind und dass es natürlich auf die Stimmung drückt, wie es immer so schön heißt, wenn man rausguckt und da ist Regen oder es ist eben Sonne. Wie geht man damit um, dass man diesen Klimawandel, das Wetter für sich in seine Psyche integriert und als etwas nimmt, was einen vielleicht nicht so stark beeinflusst?
Gehen wir mal von einem Fall aus, der sehr intensiv ist, nämlich die Winterdepression. Man kann jetzt hingehen und sagen, oh, ich habe Winterdepression, was mache ich nur? Muss ich Vitamin D schlucken? Gehe ich zum Psychologen? Lass mich therapieren? Jammer ich über meine Psyche? Man kann aber auch sagen, die Natur um mich herum ist tot. Der Himmel ist grau. Es ist einfach nicht schön. Und jeder Psychologe, jeder Therapeut würde sagen, ja, nun mach dir das mal klar. Das ist vielleicht gar nicht so abwegig, dass du niedergeschlagen bist, dass du müde bist, wenn die Sonne nicht richtig scheint und draußen nur totes Holz in den Himmel ragt, ohne Blätter. Ja, und das heißt, zunächst mal, das ist das, was ich in der Literaturgeschichte gelernt habe. Es gibt die umwerfendsten Wintergedichte oder Herbstgedichte, die genau mit dieser Traurigkeit, dieser Niedergeschlagenheit und Energielosigkeit, die man dann hat, arbeiten, daraus sehr schöne Kunst machen und die zum Teil dann sogar Therapievorschläge unterbreiten. Im Barock, im 17. Jahrhundert, war die kleine Eiszeit, also besonders harte, lange Winter. Man hatte noch keine fossilen Brennstoffe, man musste von seinen Vorräten leben. Und da schreiben dann Dichter wie Christian Günther Loblieder auf den Winter und sagen, naja, der Winter hat doch auch seine Vorzüge. Man kuschelt sich zusammen, man feiert Feste, man hat Sex in den langen Nächten. Ja, und deshalb ist gerade die Kultur so wichtig und die Frage, was Kultur mit solchen Situationen macht. Es gibt durchaus auch Lösungsvorschläge oder kulturelle Praktiken, wenn man das so abstrakt formulieren will, mit Wetter, mit Klima umzugehen. Und die Frage, die wir heute stellen müssen, ist, was wären die kulturellen Praktiken, die wir brauchen, um damit umzugehen, dass wir wissen, dass wir das Klima weltweit verändern.
Darauf wollte ich gerade hinaus, weil die Menschen im Barock, glaube ich, dieses Bewusstsein nicht haben konnten für einen möglichen Klimawandel, weil er damals noch gar nicht so präsent war und ja, das nun ein Phänomen des Industriezeitalters ist. Also
Ganz genau. Aber sie steckten mitten in einer Kälteperiode. Darüber gibt es unendlich viel Forschung. Und diese Kälteperiode hat sicherlich auch unheimlich viele agrarische Reformen und Erfindungen hervorgebracht, einfach weil man sich einer sehr viel weniger stabilen Natur anpassen musste. Aber da sind wir klarerweise vor der Industrialisierung. Nein, wenn ich von Klimawandel rede, dann meine ich den menschengemachten Klimawandel. Und der beginnt mit dem Industriezeitalter und wenn man genauer hinschaut, eigentlich erst so richtig eskalieren, tut das erst mit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, ne, die sogenannte Great Acceleration. Da zeigen dann alle Kurven steil nach oben. Das ist das, was wir heute unter Klimawandel verstehen.
Wie geht denn die Kultur oder verschiedene Bereiche der Kultur tatsächlich mit dem Klimawandel um? Also Sie haben sich das ja auch angeschaut, Literatur haben Sie gerade erwähnt, ich weiß nicht, bildende Kunst, auch Musik könnte ja eine Rolle spielen. Also welche Reflexionen gibt es dazu?
Was ich heute beobachte, ist eine sehr, sehr intensive Fokussierung auf den Wandel der Natur insgesamt. Das ist nicht nur Klimawandel, das ist Artenverlust, das sind alle möglichen Veränderungen in der Natur, die zum Teil eigentlich unter unserer Wahrnehmungsschwelle sind. Und bildende Kunst, aber auch Literatur beschäftigt sich dann erstmal damit, das sichtbar zu machen. Also in der Literatur zum Beispiel zu sagen, was wäre, wenn der Meeresspiegel 2 Meter höher ist? Oder in der Kunst zu sagen, wie können wir so ein schwer festzumachendes Phänomen wie Artenschwund, Artenverlust, wie können wir das sichtbar machen? Können wir die Arten, die da verschwinden, irgendwie nochmal aufleben lassen und so weiter? Das heißt, was die versuchen, ist etwas schwer Wahrnehmbares wie den Klimawandel in die Wahrnehmung hineinzuheben und zu sagen, so, wir bilden das ab, wir machen Installationen, wir experimentieren mit Witterungen, wir bauen künstliche Atmosphären, um sozusagen ein Gespür für die Atmosphäre oder auch spezifische Atmosphären herzustellen bei den Besuchern, die sich dann in so ein Kunstwerk reinbegeben. Aber die Gesamttendenz ist erstmal, viele sagen dann immer, wir wollen Bewusstsein schaffen. Bewusstsein haben die Leute. Aber was Kunst, also vor allen Dingen bildende Kunst, Installation sehr häufig macht, und das ist auch sehr, sehr eindrucksvoll, das sind Architekturen zu schaffen, in denen man auf einmal aufmerksam wird auf die Atmosphäre um einen rum, weil sie verfremdet ist, weil sie verändert ist, weil andere Lichtverhältnisse, andere Sichtverhältnisse und so weiter herrschen. Das ist das, was Kunst macht.
Also ist Kunst, ist Kultur ein guter Weg, das Bewusstsein für die Klimakrise zu steigern?
Die Wahrnehmung, das Bewusstsein haben wir eh. Jeder weiß, dass der Klimawandel voranschreitet und dass wir noch etliche andere umweltbezogene Probleme haben. Die Frage ist eher, führt dieses Bewusstsein zu politischen Maßnahmen oder auch zu einem bestimmten gesellschaftlichen Willen, dieses Problem zu priorisieren. Da, finde ich, sieht es sehr, sehr schlecht aus. Jeder auch FDP-Wähler, mit denen ich rede, wird sagen, ja, ja, den Klimawandel gibt es, aber das ist ja nicht so schlimm. Wichtiger ist, dass unsere Wirtschaft wächst und gedeiht und dass wir konkurrieren können mit den Chinesen, den Amerikanern und sonst was. Da können wir uns doch nicht um Klimaschutz prioritär kümmern. Das sind eigentlich Wertediskussionen, die wir da führen und sagen, was ist wichtiger? Unsere ökologischen Grundlagen oder das Wachstum unserer Wirtschaft, das irgendwann nicht mehr nachhaltig ist.
Eva Horn, die Kulturwissenschaftlerin von der Uni Wien, über unsere Wahrnehmung des Klimawandels und die Rolle von Kunst und Kultur. Ich danke Ihnen sehr.
Okay.
Und jetzt geht es uns um eine Legende, um den wohl bekanntesten griechischen Komponisten überhaupt. Mikis Theodorakis, der am Dienstag 100 Jahre alt geworden wäre, der Mann, der Musik zu Alexis Sorbas geschrieben hat oder den Canto General nach Pablo Neruda. 1000 Werke insgesamt, Sinfonien, Lieder und natürlich auch ein Mann, der politisch sehr engagiert war, der sehr links stand, der auch im Osten und im Westen Deutschlands in beiden Teilen sehr anerkannt war, in beiden Teilen gehört wurde, wahrgenommen wurde, in beiden Teilen aufgetreten ist. Bei aller Ambivalenz sicherlich auch der Unterschiedlichkeit. Aber wollen wir all das besprechen mit Asteris Koutoulas. Er ist Sohn griechischer Eltern, ist in der DDR aufgewachsen. Ein Mann, der Mikis Theodorakis sehr gut kannte, weil er nämlich mit ihm 30 Alben produziert hat und 100 Konzerte, viel Jahrzehnte mit ihm gearbeitet hat und jetzt am Telefon ist. Schönen guten Abend, Herr Koutoulas.
Ja, schönen guten Abend.
Können Sie sich erinnern an die erste Begegnung? 1980 war das, glaube ich, ne? In Ost-Berlin?
Ja, genau. Das war ein historischer Augenblick, weil Theodorakis war 10 Jahre davor verboten in der DDR. Er gab also nur Konzerte im Westen, im Osten war er verboten. Dann machte die DDR und auch die anderen sozialistischen Länder etwas die Tür auf und so kam er und zwar mit was für einem Werk, mit dem Canto General nach Ost-Berlin in dem Palast der Republik und da bin ich ihm zum ersten Mal begegnet und habe erstmal für ihn gedolmetscht und später dann haben wir uns sehr angefreundet und haben ja über 40 Jahre lang bis zu seinem Tod ganz viele Bücher und Filme und Konzerte gemacht, überall auf der Welt.
Und konnte er dann nach 1980 bis zum Ende der DDR immer wieder in diesem Land auftreten?
Ja, also die Türen standen ihm dann weit offen. Das ist einem Dresdner Musikwissenschaftler tatsächlich zu verdanken, Peter Zacher. Der ist leider schon vor einigen Jahren gestorben und der wäre eine tolle Zeitzeuge gewesen. Der war quasi in dieses Werk verliebt, in diesen Canto General. Er hatte mir damals gesagt, in Dresden, wir sprechen über 76, 77, dass er so etwas noch nie gehört hat, dass es ein neuer Klang, eine neue Auffassung von Musik ist, von Metasinfonik ist und er hat versucht über Jahre den Canto und den Theodorakis in die DDR. Das ist ihm dann gelungen, 80. Und als Mikis dann da war, hat er dann mit verschiedenen Klangkörpern, mit der Dresdner Philharmonie, mit Herbert Kegel im Gewandhaus und mit vielen anderen Festivals quasi den Sack zugemacht, indem er gleich bei dem ersten Aufenthalt von Mikis ihm Aufträge verschafft hat für all diese Festivals und Klangkörper für die nächsten 4 Jahre. Und so wurde in der DDR ganz viele, vor allem sinfonische Werke, uraufgeführt.
Aber da ging es ja vielleicht weniger in der ganzen Debatte um Mikis Theodorakis im Osten der Republik, weniger vielleicht ums Musikalische als eher ums Politische. Sie haben es ja gesagt, Jahre davor war das noch verboten, dann plötzlich ging es 1980. Was war sein Verhältnis zu diesem Teil Deutschlands?
Ja, also er fand das Publikum großartig und das war auch, wie soll ich sagen, also er brachte mit, er war sozusagen ein utopischer Kommunist. Also er war ein Kommunist ohne mit der Machtstruktur und der Diktatur in diesen sozialistischen Ländern übereinzustimmen. Und das war ein Klang sozusagen, der bei vielen, vor allem Jugendlichen in der DDR, einen Widerhall fand.
Mhm. Also ein alternativer Kommunist, wenn man so will.
Ja, er war natürlich auch sehr anarchistisch drauf und war so die Freiheit des Einzelnen. Das war für ihn so das Allerwichtigste und dafür ist er ja nun wirklich sehr oft ins Gefängnis gegangen, sehr oft gefoltert worden und in der Illegalität gewesen und so weiter und so fort. Also er hat das vorgelebt, dieser absolute Drang nach Freiheit.
Musste er nicht dennoch Kompromisse machen mit den DDR-Kulturoberen, um überhaupt auftreten zu können?
Also ich war ja bei all den Sachen dabei. Er hat eigentlich die Sinfonien oder die Oratorien, die er dort aufgeführt hat und umgesetzt hat, eigentlich, es war nie ein Thema von Zensur. Ja, also er war, wie Sie gesagt haben, am Anfang schon eine Legende. Also er war ein ganz großer Künstler, vor allem in den 70er Jahren war er nun wirklich sehr weltbekannt. Das war so der Höhepunkt. Heute kennen ihn ja ganz wenige, also eigentlich nur die Älteren. Aber damals war er schon eine Riesengröße, ja. Wie Sie auch gesagt haben, musikalisch, politisch, und auch als Künstler. Und das war niemals ein Thema. Also ein Satz, der mir sehr gefallen hat und so wie wir uns eigentlich auch oder wie ich ihn eigentlich so mich in ihn verliebt habe, war im Gewandhaus. Wir saßen da und er schaute mich an. Das war 1981 und fragte mich, sag mal, Asteris, wie kannst du in diesem Land leben? Und ich sagte, wieso? Ich sagte, wenn ich hier leben würde, ich wäre entweder im Gefängnis oder tot. Mhm. Also das war der Mikis.
Wie hat sich sein Verhältnis eigentlich dann nach dem Ende der DDR zu Deutschland verändert?
Also er fand diese Überwindung der, wie er sagte, der unnatürlichen Entzweiung des deutschen Volkes sehr gut, sehr heilsam. Also es war für ihn eine Notwendigkeit. Also das, weil er kommt natürlich auch, und das hat ihn ja am meisten geprägt, aus dem griechischen Bürgerkrieg. Ja, also er ist ein Bürgerkriegskind und dass die deutsche Einheit ohne Bürgerkrieg, ohne Toten sozusagen gemacht werden konnte, das war für ihn eine riesengroße Errungenschaft und das fand er richtig klasse.
Das Schöne ist ja, dass es jetzt Musik von ihm gibt, die noch unentdeckt war. Eingespielt von dem Pianisten Henning Schmid, den wir übrigens am Dienstag auch noch hier bei uns im Gespräch haben. Ist bemerkenswert, dass es von Mikis Theodoratakis etwas gibt, was bisher noch keiner kennt, ne?
Ja, das...
Wir hören es hier im Hintergrund schon mal.
Ja, genau. Ja, also das sind 14 unbekannte Songs, die ich in seinem Archiv gefunden hatte. Und tatsächlich war es so, dass wir 2009 bei Mikis waren und Henning hat ihm das vorgespielt. Und darum ist es quasi ein posthumes Werk. Es ist damals, weil wir so viel gemacht haben, im Schubfach geblieben. Aber jetzt aus Anlass des 100. Und das sind so wunderbare Klavierstücke. Der Henning Schmid hat gesagt, also man wundert sich, dass es diese Melodien, die sind so großartig noch nicht gegeben hat, aber jetzt wissen wir, dass es sie schon gegeben hat. Ich fand das sehr schön, diesen Satz von ihm. Und das ist auch sehr schön gespielt und auch wenn man Theodorakis gar nicht kennt, also man wird diese Musik fantastisch finden.
Asteris Kutulas, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Mikis Theodorakis, der noch unbekannte Mikis Theodorakis, der jetzt 100 Jahre alt geworden wäre, eingespielt neue Musik vom Pianisten Henning Schmid, wie gesagt, am Dienstag bei uns. Henning Schmid, der Pianist, im Gespräch. Arnold Sessek schaut in die Feuilletons vom 29. Juli.
Liebe Eltern, falls Ihre Kinder gerade mit einer blendenden Endnote das Gymnasium verlassen, muss das noch kein Geniebeweis sein. Bestnoten kommen nämlich so häufig vor, dass sie Kritik auf sich ziehen. Jedenfalls heißt es in der Tageszeitung Die Welt, jedes Jahr dasselbe. Pünktlich zu Beginn der Sommerferien gibt es Klagen über die Einserschwemme beim Abitur. So auch dieses Jahr. Laut Alan Posner führen vor allem strukturelle Probleme zu der Schwemme, etwa das Zusammenspiel zwischen Numerus Clausus und Bildungsföderalismus. Wenn es einerseits für fast ein Drittel aller Studiengänge in Deutschland einen Numerus Clausus gibt, besonders für beliebte Fächer wie Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin, Pharmazie, Psychologie, Jura, BWL, Kommunikationswissenschaften und sogar das Lehramt. Und wenn andererseits manche Bundesländer bei der Notengebung besonders großzügig sind, so liegt es nahe, dass andere Länder ihrem schlechten Beispiel folgen. Und so werden Jahr für Jahr die Abiturnoten besser, während Deutschland in den internationalen PISA-Tests immer schlechter abschneidet und unter den 25 weltbesten Hochschulen keine einzige Deutsche zu finden ist. Der Weltautor Posner zitiert übrigens nebenbei auch den PISA-A-Vergleichstest, der ein Teilergebnis hervorgebracht hat, wie von Markus Söder souffliert. Schüler ohne Migrationshintergrund aus Sachsen-Anhalt oder Brandenburg schnitten schlechter ab als Schüler mit Migrationshintergrund aus Bayern. Erklimmen wir nun naturwissenschaftliche Höhen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet von einem Treffen auf Helgoland, bei dem Anfang Juni 300 Quantenphysiker zusammenkamen, darunter 4 Nobelpreisträger. Ulf von Rauchhaupt erklärt, dass die Insel unter Physikaficionados als mythischer Ort gilt, und zwar, weil sich der von Heuschnupfen geplagte Werner Heisenberg vor 100 Jahren eben dort, wo im Sommer kaum Pollen herumfliegen, mit Quantenmechanik befasst und etwas später einen bahnbrechenden Aufsatz veröffentlicht hat. Glücklich geworden ist die heutige Physikergemeinschaft mit Heisenbergs umstürzenden Ideen allerdings nicht, betont von Rauchhaupt. Insbesondere in den Fragerunden und Kaffeepausen dominierte auf Helgoland nicht selten eine Stimmung gespannter Ratlosigkeit. Gemma de Leskovis, eine renommierte mathematische Physikerin von der Universität Barcelona, machte sie sogar zum Hauptmotiv ihres Vortrags. »Ich verstehe die Quantenmechanik nicht«, erklärte die junge Professorin unverblümt, »dabei arbeite ich seit Jahren darüber. Aber das ist ziemlich verbreitet, denke ich. Nie waren sich die Quantenphysiker darüber einig, was ihre Gleichungen über die physikalische Realität da draußen sagen und ob überhaupt etwas. Ein Problem ist, dass diese Gleichungen mit einer Größe hantieren, die selbst nicht messbar ist.« Und so weiter. Der Aufsatz des FAZ-Autors von Rauchhaupt ist großartig. Falls Sie Zugang zur Physik haben, unbedingt lesen. Von der Physik zur künstlichen Intelligenz, die alles, was sie weiß und kann, natürlich nicht aus sich selbst geschaffen hat. Sie wird mit Daten gefüttert, die auf menschliche Arbeit zurückgehen. Aber das ist Donald Trump offenbar egal. Die Süddeutsche Zeitung konstatiert, dass der US-Präsident bei seiner Verkündung des KI-Handlungsplans der USA vergangene Woche ganz nebenbei das Urheberrecht pulverisierte. Unter der Überschrift »Verstoß gegen das Völkerrecht« zitiert Adrian Kreie die entscheidenden Sätze Trumps. Man kann nicht erwarten, dass ein KI-Programm erfolgreich ist, wenn man für jeden einzelnen Artikel, jedes Buch oder alles andere, was man gelesen oder studiert hat, bezahlen muss. Das ist einfach nicht machbar. China macht das auch nicht. Kreie kritisiert, dass für Trump eine KI wie ein einzelner Schüler ist, obwohl sie mit dem Erlernten dann Texte für Abermillionen User produziert. Andererseits konzidiert der SZ-Autor, Donald Trump hat sicherlich recht, wenn es als not doable bezeichnet, dass KI-Firmen für Urheberrechte bezahlen. Allerdings ist es weniger so, dass sie sich das nicht leisten könnten. Es liegt vor allem daran, dass es technisch derzeit kaum möglich ist, die Schürfprogramme der KI-Firmen davon abzuhalten, alle nur erdenklichen Daten abzugreifen. Fassen wir zusammen. Abi-Bestnoten bedeuten wenig. Auch Spitzenphysiker kapieren die Quantenmechanik nicht. KI-Konzerne beuten Menschen weg aus, ohne zu bezahlen. Falls Sie Ihre Frustration darüber klar, aber unterkomplex ausdrücken wollen, könnten Sie es mit einer Überschrift der Frankfurter Rundschau tun. Sie lautet: Ich will das nicht.
Arno Zesek aus den Feuilletons vom 29. Juli. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast.